Herzlichen Dank, Kai. Ganz große Freude auch meinerseits, bei euch sein zu dürfen. Ich heiße Stuart mit U-A-R-T. Mein Nachnamen werde ich euch nicht sagen, denn das kann hier keiner aussprechen. Ich komme ursprünglich aus England, bin Ende der 80er in Glückstadt gelandet, beruflich, wo ich auch zum Glauben gekommen bin. Also geboren in England, wiedergeboren in Deutschland. Ich bin inzwischen auch eingebürgert, also das Bürgerliche ist dann auch nachgezogen. Also ich bin Brite, Engländer, kann man nichts Verkehrtes sagen bei mir, und auch inzwischen Deutsche. Dienstlich seit 2,5 Jahren in Itzehoe im Christuszentrum in der Baptistengemeinde. Ich glaube, wir sind so ungefähr zur gleichen Zeit angetreten. Kann das sein, so Ende 2017, Anfang 2018? Und ja, das ist mir eine Riesenfreude zu erleben heute Morgen. Gute Nachricht ist irgendwie, das trieft euch aus allen Poren, habe ich den Eindruck. Also die gute Nachricht, frohe Botschaft finde ich hier vorhanden bei euch. Und das hat mir eine große Freude gemacht, auch eine Anbetung mit euch. Kurz zu meiner Familie. Ich bin Vater von 3 Kindern. Wer aufmerksam das Bild beobachtet, wird merken, es ist eins hinzugekommen. Also der in der Mitte ist angeheiratet. Meine Frau neben mir, Rebecca, lässt bekannterweise bzw. unbekannterweise ganz herzlich grüßen. Die wäre gerne gekommen, hat aber einen Termin, das dem im Wege stand heute Morgen. Tim, der Schwiegersohn, ganz unten. Lucy arbeitet bei Jugend mit einer Mission in Amsterdam. Und die Rachel und Sam wohnen beide in England. Das Allergrößte aus der Familie ist, muss ich einschalten, ist der Ankunft unserer erstes Enkelkind. Also wir sind Großeltern geworden vor 3 Monaten und haben es tatsächlich geschafft, den kleinen Jesse Johnson, heißt er, vor 4 Wochen jetzt mal ganz kurz kennenzulernen. Ich bin Pastor in der Baptistengemeinde, aber als Seiteneinsteiger. Ich hatte auch zuvor eine richtige Arbeit und war 25 Jahre im technischen Vertrieb unterwegs, teilweise auf eigene Rechnung, zuletzt angestellt bei Philips, hatte das große Vorrecht, um die Welt zu reisen, im technischen Dienst oder im vertrieblichen Dienst der Kunden. Was bringe ich mit mir heute Morgen? Also mein einziger Wunsch ist, dass ich etwas mit mir bringe, was Jesus in unsere gemeinsame Mitte hinlegen möchte. Wenn das nicht der Fall ist, dann hat es alles keinen Zweck. Also das ist meine Wunsch. Ich habe die Predigt genannt, die Antwort. Was logischerweise die Frage gleich mit sich zieht, ja, wie lautet dann die Frage? Und das werden wir gleich sehen. Ich habe eine Bibelstelle mitgebracht aus Römer 12, die ersten beiden Verse aus dem Römerbrief Kapitel 12, für manche vielleicht sehr gute Verse. Die Antwort bezieht sich auf all dem, was zuvor gekommen ist im Römerbrief, also im Kapitel 1 bis 11. Und da legt Paulus seine gesamte Sicht der Dinge, so seine Sicht von Christus und von der Notwendigkeit der Menschen, dass sie Jesus annehmen, dass sie diese frohe Botschaft, was ich hier so schön empfinde in eurer Mitte, dass diese, er beschreibt die Notwendigkeit, dass Menschen, die fern sind von Gott, Gott abgelehnt haben in ihren Gedanken, er sagt, es gibt eine neue Weise, zu diesem Gott zurückzufinden, nämlich durch Jesus Christus. Es gibt ein neues Leben und es ist nicht ein Leben der Anstrengung und irgendwie des Zusammenraffens, wie früher durch das jüdische Gesetz, das alttestamentliche Gesetz, sondern er sagt, nein, in der Gnade Gottes gibt es ein neues Leben in der Kraft des Heiligen Geistes. Römer 1 bis 11. Und zum Anfang Römer 12 gibt es ja, so einen Hebelmoment, so ein wie auf der Wippe. Das kennt ihr so im Spielplatz. Wenn du zwei Kinder hast, die einigermaßen gleich wiegen und einigermaßen gleich auseinander sind von diesem Kipppunkt, da wippt es schön. Und Römer 12, Vers 1 ist so ein Kipppunkt, das geht aus dem Berichteten, aus dem Erzählten heraus, aus dem, was Gott Paulus erzählt, das hat Gott alles getan. In das hinein, was es gilt, daraufhin zu tun. Also aus den erzählten Fakten in das hinein, wie es gilt, dann auf diese Fakten zu reagieren. Und ich lese, wir können zusammen lesen, hoffe ich, ab Vers 1. Ich habe euch vor Augen geführt, Geschwister, schreibt Paulus, wie groß Gottes Erbarmen ist. Das sind die Kapitel 1 bis 11. Die einzige angemessene Antwort darauf ist, und das ist die Antwort, die ich im Sinne habe, die einzige angemessene Antwort auf diese gute Nachricht, auf diese frohe Botschaft ist die, dass ihr euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung stellt und euch ihm als ein lebendiges und heiliges Opfer darbringt, an dem er Freude hat. Und ich knöpfe ganz bewusst und sehr herzlich gerne, so ein bisschen als Quereinstieg an die Serie, in der ihr drinne seid, im Hebräerbrief. Und erlaube mir einfach mal einen Seitensprung zum Römer zu machen an dieser Stelle, um noch einmal ein bisschen biografisch auch, ganz bewusst biografisch an dieser Stelle, auf diese ganze Hingabe, ein lebendiges und heiliges Opfer, an dem Gott Freude hat. Und Paulus sagt, und das ist die wahre Gottesdienst, die wir pflegen. Und dazu fordere ich euch auf. Richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt in einer neuen Weise zu denken. Dementsprechend, was in den ersten 11 Kapitel offenbart worden ist, damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist. Ich denke, wenn es eine Frage gibt, die einem als Pastor am häufigsten begegnet, dann ist es die Frage, ist XY der Wille Gottes für mein Leben. Und das ist manchmal eine ziemlich komplizierte Frage. Es gibt ja häufig keine einfache Antwort drauf. Aber ich will nur anmerken, da haben wir hier am Anfang des Römerbriefs eine Antwort auf die Frage, wie kann ich erkennen, ob etwas Gottes Wille ist. Paulus sagt Paulus, bringt ein ganzes Leben zu Gott hin und werde ein lebendiges, heiliges Opfer für ihn. Legt die Maßstäben, das Denken dieser Welt ab. Und so wird man Stück für Stück, nach meiner Erfahrung, anfangen zu erkennen, wie Gott denkt, wie er tickt, wie seine Wille ist, was er für gut hält. Und Paulus sagt, das macht ihm eine Freude. Diese Welt, in der wir leben, brauche ich nicht zu sagen, die ist nicht einfach. Ich finde sie, wenn ich ehrlich bin, zunehmend kompliziert. Ich habe das Vorrecht gehabt, so gerade als Quereinsteiger in dem Pastorenberuf oder Berufung, die letzten 4 Jahre nebenberuflich zu studieren. Ich habe einen Master jetzt gerade vor ein paar Monaten abgeschlossen in der Missiologie, also Missionswirtschaft, Wirtschaft, Wissenschaft. Und da hat man die Gelegenheit, sich mit der Gesellschaft auch auseinanderzusetzen. Und Ich meine, ich will mich auch hier kurz halten, aber um deutlich werden zu lassen, in welchen rasant sich verändernden, sich verkomplizierten Zeiten wir unterwegs sind. Denk mal drüber nach, was weltgeschichtlich, vielleicht vor allen Dingen europageschichtlich in dem vergangenen Jahrhundert passiert ist. Da hatten wir einige richtig einschneidende Ereignisse. Ganz oben zwei Weltkriege, eine weltweite Wirtschaftskrise. Und dennoch, in diesem Jahrhundert von massiver Erschütterung, behaupte ich ganz deutlich, es ist weniger gesellschaftliche Veränderung erfolgt als in den letzten 20 Jahren, also in den ersten 20 Jahren dieses Jahrhunderts, wo wir uns mit der Globalisierung auseinandersetzen müssen. Was das mit Arbeitsplätzen macht, mit der Art und Weise, wie Firmen operieren, wie die Weltwirtschaft, die Politik auch hinterher reagieren muss. Wir haben mit der Digitalisierung zu tun. Also für manche ist das ein absolutes Geheimnis, für andere, vielleicht die jüngere Semester, das ist die Landschaft, in der sie unterwegs sind. Die Social Media bringen ganz andere persönliche Bedürfnisse mit sich, ganz andere Sichtweisen auch, ganz andere Arten der Kommunizierung, des Kommunizierens und der Beziehung auch. Und wenn ich das so mit anfügen kann, so als dritter Veränderungspunkt, wir haben mit dem, was die Soziologen nennen, die Postmoderne zu tun. Das beinhaltet so ein bisschen von all diesen Dingen. Und das beschreibt einfach die Entwicklung, wie fast alles, was in den vergangenen Jahrzehnten und Jahrhunderten Stand gehabt hat an gesellschaftliche Strukturen, Normen, Werte, unter anderem die Kirche, also die Kirche als gesellschaftliche Institution. Klasse könnte man sagen. In vielen Gebieten sind die politischen Systeme vollkommen überrumpelt worden, abgebaut worden. Und die Strukturen, die wir in vergangenen Jahrzehnten hatten, an denen wir uns orientieren könnten, an denen wir ein Stück weit festhalten könnten und sagen, ja, da gehöre ich hin. Ich bin so, sagen wir mal in unserem Beispiel, ich bin Christ und ich gehöre zu den Christen unter der Kirche. Aber wir sind in einer Gesellschaft, die sagt, Kirche, haben wir vor eineinhalb Jahren so leider sehr ernüchternd erfahren, wir sind gesellschaftsirrelevant. Wie hieß das damals? Das war nicht gesellschaftsrelevant. Ne? Also stellt euch bitte hinten an mit dem, was ihr denkt und mit dem, was ihr wollt. Jetzt ist was Wichtiges und ihr gehört nicht dazu. Was du denkst über Beziehung, Ehe, Sexualität, all diese Dinge. Wir leben in einem riesen flüssigen Suppe. Und dort, wo früher man das Gefühl hat, zumindest an Dingen festhalten zu können und zu sagen, ja, ich bin so, ich gehöre dahin. So zunehmend als gesamte Gesellschaft, westliche Gesellschaft, wir verlieren uns in diesem Strudel. Und der Wert, der an die Oberfläche geschwommen ist, ist der Wert der Freiheit. Und das ist überhaupt nicht schlecht. Freiheit ist gar nicht schlecht. Also erst recht, wo es Freiheit ist von Diskriminierung und von hässlichen Dingen. Aber die Freiheit, die will so groß und so stark werden, der Drang zum mich selbst sein zu dürfen, wie ich es will, wie ich es gerade empfinde, im Namen der Freiheit. Wir schmeißen sämtliche sonstige Werten und Strukturen raus damit. Und jetzt kommt es mir, also das ist mir dabei der wichtigste Satz überhaupt. Menschen leiden unwahrscheinlich, gerade jüngere Menschen unter eine Identitätsunsicherheit, Identitätsverlust. Man, die Betonung, die Verantwortung, herauszufinden, wer ich bin, das kriege ich nicht mehr von außerhalb, das kriege ich nicht mehr von diesen großen Strukturen, sondern das muss ich selber herausfinden. Und ich versuche das zu tun, indem ich irgendwelche Labels auf der Brust trage oder meine Turnschuhe von der richtigen Marke hole. Also nichts gegen Labels und Turnschuhe. Aber der Punkt ist, wir haben eine Gelegenheit als Christen, wenn wir diese Suppe widerstehen und wenn wir uns helfen lassen von Gott, die damit verbundenen Unsicherheiten nicht an uns heranzulassen. Wie Paulus sagt, die Denke, diese Welt, ihre Strukturen und Muster nicht selber annehmen, sondern uns Christus ganz und gar hingeben. Dort finden wir unsere Identität. Und dort finden wir auch die Möglichkeit, gerade junge Menschen zu sagen, weißt du, wer du bist? Du bist eine geliebte Geschöpf Gottes. Und dieser Gott, der heißt nicht umsonst himmlischer Vater. Das will er für dich werden. Das will er, wie in der Geschichte, im Gleichnis, der von Jesus erzählt wird, vom verlorenen Sohn. Dieser himmlische Vater, der hat Sehnsucht danach, dass Menschen zu ihm nach Hause finden und Annahme erleben und dort in seine Arme erleben, wer sie wirklich sind, nämlich Kinder des lebendigen Gottes. Unser wahrer Gottesdienst, die Antwort, die es gilt im Leben Gott gegenüber zu geben, ist uns Gott mit unserem ganzen Leben zur Verfügung zu stellen und ihm als ein lebendiges und heiliges Opfer darzubringen. Und das braucht Mut, zunehmendem Mut, empfinde ich, angesichts dieser Verunsicherung in der Gesellschaft. Wir können neigen, und ich merke, da neigen viel zu viele Leute aus ihrer Unsicherheit, die tun genau das Gegenteil und passen sich dem an, was die Welt gerade für gut heißt. Passen sich an im Namen der Freiheit, das, was die Welt uns vorgaukelt, anstelle Position zu beziehen und zu sagen, nein, ich gebe mein ganzes Leben diesem lebendigen Gott hin, der mich angenommen hat. Und ich sagte eingangs, das ist ein bisschen biografisch, ich hoffe, etwas rüberbringen zu können von dem, womit Gott mich persönlich herausgefordert hat an diese Stelle, in den letzten 18 Monaten, behaupte ich. Vielleicht ein bisschen länger. Vielleicht, ich bin jetzt, wie lange sind wir dann hier? 3 Jahre? Um und bei. Davor lebte ich im südlichsten Westdeutschland, im Dreiländereck, Frankreich, Deutschland, Schweiz, und habe in einer Gemeinde gerade jenseits der Grenze in der Schweiz, in Basel, 5 Jahre gedient. Aber gewohnt haben wir in Deutschland. Und in diesen 5 Jahren bin ich in Kontakt mit Menschen gekommen, die etwas hatten, was ich nicht hatte. Und zwar, Gott segnete sie mit einer ganz besonderen Art seiner Gegenwart. Und das manifestierte sich auch immer mal wieder, indem Gott Dinge wiederhergestellt hat, Menschen berührt hat. Manchmal hat er Herzen geheilt, manchmal hat er Körper geheilt, Krankheiten geheilt. Und ich dachte, ich erlebe das nicht, aber ich möchte das erleben. Und ich habe es mit Gott abgemacht, ich gebe mich diese Sache ganz hin. Und es ist mir egal, was geschieht, wie sehr lange ich warten muss, worüber ich alles rübersteigen muss, aber da will ich hin. Und ich hatte mich so gerade im Bereich von Heilungswunde, habe ich viel darüber nachgelesen und habe festgestellt, dass viele Menschen, die berühmt geworden sind, nachher für ihre Heilungsgabe, John Wimber ist ein ganz gutes Beispiel, viele haben in ihren anfänglichen Zeiten, die haben für Menschen gebetet und gebetet und gebetet und nochmal gebetet und immer wieder gebetet und durch Verzweiflung hindurch haben Gott angeklagt, ja, ich kann das nicht, du musst es tun. Und die haben keine Früchte gesehen. Es ist mir aufgefallen, wie häufig das der Fall ist. Und ich habe Gott gesagt, ich will mich ganz und gar hingeben. Und irgendwann mal, nachdem ich für, ich weiß nicht wie viele Leute, teilweise wilde Fremde, das hatte ich mir angewöhnt, mal Gott zur Verfügung zu stellen, im normalen Alltag, auch in der Stadt, mich leiten zu lassen, für Menschen beten zu wollen, was sie manchmal mögen, was sie manchmal nicht mögen. Und irgendwann mal war der Tag da, wo ich war bei uns in der Gemeinde und wir hatten, macht ihr eure Räumlichkeiten selber sauber? Bestimmt, ne? So gehört sich das. Ihr habt einen Putzdienst. Das ist, ja, genau. Das ist ein Dienst vor dem Herrn. Ich putze bei uns die Klos. Und ich tue das ganz bewusst und ich tue das auch gerne. Ich liebe die Schweizer, aber die haben eine Putzfirma bestellt in der Gemeinde. Und an diesem Tag war die Frau von der Saubermachfirma war unterwegs, tüchtig am Putzen und die humpelte, mit ohne Tüdelchen, ne? Humpel, richtig, danke. Die humpelte einfach, war am Saugen und Wischen und Machen und Tun. Und ich habe sie gefragt, ich sehe, du hast was mit dem Knie oder Fuß oder Bein oder irgendwie, danke dir, ja. Dürfte ich für dich beten? Lange Geschichte, kurz, die saß sich schnell hin, keinen religiösen Hintergrund, die sprach nur sehr gebrochenem Deutsch, auch kein Englisch, streckte mir ein schwitziger Fuß entgegen und sagt, hier, am Knöchel. Ich knie mich hin und sage einen Satz. Und so floss quasi lebendiges Wasser von oben. Und die schreckte auf, so sehr, dass ich mich erschrocken habe. Und sie sagt, es ist wie Ameisen im Bein kribbeln. Und ich sage, okay, das habe ich nicht gemacht. Und ich sage, steh auf und guck, ob die Schmerzen weg sind. Und ich stehe auf und ich fange an zu stampfen. So hüpfen, stampfen und geht einmal um den Saal herum, stampf, stampf, stampf und sage, jo, ist gut, vielen Dank. Und ich so aufgelöst und da weißt du in dem Moment, weil du so viele YouTubes geguckt hast und Bücher gelesen, da musst du jetzt das Evangelium predigen, ne? Denn ich bin das nicht, sondern das ist der Herr. Und das wollte sie gar nicht hören. Die wollte nur weiterputzen. Sie sagt, ich bin spät dran, ich muss in 10 Minuten weiter. Und die putzte dann, ich hinterher so versuchen, das Evangelium so zu erzählen, aber die war nur am Saugen und Wischen und Putzen und dann war sie weg. Aber Gott hat sie berührt auf eine Art und Weise, was sowohl für sie als auch für mich eine große Bedeutung hatte. Und seitdem bin ich noch offener, und ich denke gerade in der Corona-Zeit, noch offener dafür, nein, nicht noch offener, noch kompromissloser unterwegs. Ich will, es ist okay, also wenn es für euer Teppich okay ist, dann ist es für mich auch okay. Kompromisslos vor dem Herrn, und ich möchte, dass es nichts gibt in mir, was ihm im Wege steht. Wir haben vor dem Gottesdienst gebetet. Das ist ein Lieblingsgebet von mir, was du eingangs gebetet hast, Kai. Nicht, dass wir dir im Wege stehen. Wie häufig, oh Mann, wenn ihr wissen würdet, wie häufig ich dem Herrn im Wege stehe, weil das, was ich will, nicht so wirklich überlappt mit dem, was er will. Und in der Corona-Zeit ist es mir groß geworden, die Möglichkeit, die wir haben, dadurch, dass Gott selbst in uns wohnt, dass Gott selbst mehr Raum gewinnt, mehr Wohnraum gewinnt in unseren Herzen. Und der hat zu mir gesprochen über vielerlei Dinge. Habt ihr Netflix? Also ich habe mindestens 3 wirklich Lieblingsserien sein gelassen bei Netflix, weil Gott mir in seine Gnade, in seine Güte, steht auch in Römer, ist das Römer 2? Es ist die Güte Gottes, die uns zum Umkehr bringt von dem, was für uns nicht gut ist. Große Freude, also zähneknirschend in dem Moment, wo ich mich entschlossen habe, Serie XYZ nicht mehr gucken zu wollen, weil es einfach nicht gut war für mich. Gott hat zu mir gesprochen über Alkoholkonsum. Er sagt, also ich hoffe, ihr müsst euch um mich keine Sorgen machen, aber da hat sein Finger auch drauf getippt und gesagt, ja, schau mal, wie du dich entspannst, denn das geht auch anders. Oder charakterlich, so Sanftmut ist nicht gerade meine Stärke. Und ich wünsche mir, ich bin so eher der Draufgänger-Typ, den Gott auch gebrauchen kann, selbstverständlich. Aber ich wünsche mir diese Geistesfrucht der Sanftmut in meinem Wesen. Und Gott in seiner Gnade ist dabei, weil er in mir wohnt. Ich muss mich nicht anstrengen und dasselbe hervorbringen. Das bewirkt der Heilige Geist. Und ich würde gerne zum Schluss eine etwas längere Zitat euch vorlesen von einem Autor, längst tot, das ist ein Engländer, der geschrieben hat vor 100 Jahren. Und er bringt so vieles auf den Punkt für mich, wenn es gerade darum geht, dieser wahre Gottesdienst, dieser tägliche Gottesdienst, diese vollkommene, kompromisslose Hingabe an dem, der in mir wohnt. Samuel Chadwick heißt er. Und er hat geschrieben, die Heiligkeit, also dieses Geweihtsein, ist im Geist und vom göttlichen Geist. Sie ist nicht in Form und Verordnungen, nicht in Willensanbetung und freiwillige Demut. Sie liegt nicht in Verboten und Selbstverleugnung. Sie ist ein Geist, ein Leben, ein Prinzip, eine Dynamik. Der Geist Gottes wohnt dem Geist des Menschen inne. Er kleidet sich in den Menschen. Und der Mensch ist in der Gegenwart und Kraft des Geistes verschlossen. Der Körper ist der Tempel des Geistes. Christus lebt im Menschen durch den Geist. Er ist kein Muster fürs Leben, sondern eine lebendige Gegenwart. Das natürlich nicht bedeutet, dass wir Christus nicht als Vorbild nehmen sollen. Aber wenn es um diese Verwandlung geht, es geht darum, dass er in dir wohnt. Und er selbst diese Veränderung verursacht, so viel wir ihm Raum geben. Der christliche Glaube kopiert Jesus nicht. Er lebt ihn. Ich bin noch nicht ganz am Ende mit dem Zitat. Das Leben wird geheiligt, weil er es besitzt. Es lebt, es verwandelt. Der Geist Gottes wirkt nicht auf uns, sondern er lebt in uns. Und das ist der Gegensatz zwischen den Werken des Fleisches und der Frucht des Geistes. Frucht entsteht nicht durch Anstrengung, sondern durch Annahme, Vereinleibung, Verbleiben, bleibt in mir und ich bleibe in euch. Der Geist der Heiligkeit macht das Herz rein, den Verstand wahrhaftig, die Sinne fit und das Leben fruchtbar, indem er seine Heiligkeit zu unserer macht. Ich hätte es selber nicht besser sagen können. Ich hoffe, dass die Zeilen euch zum Segen sind. Ein praktischer Tipp, 2 Sätze und dann bin ich durch. Aus dem, was ich in den vergangenen Monaten und Jahren erfahren habe. Es gibt nichts Schöneres, nichts Besseres, nichts Voranbringenderes als das Gebet vor Gott. Ich bin kompromisslos bereit, dort umzukehren, wo du es möchtest. Ich bin kompromisslos dazu bereit, dort umzukehren, wo du es möchtest. Und dann kehrt einfach um von dem, was nicht in seinem Leben, zu seinem Lebensraum gehört. Das ist wie Backefahren, wenn man so will, als wenn man eine Hydraulik in der Hand hat. Die Kraft, die kommt ganz woanders her, aber ohne den Hebel selber zu tätigen, ohne es zu wollen, dass der Bagger so macht, läuft auch nichts. Dein Wollen ist alles und den können wir dem Herrn bringen. Und er führt uns neue Wege, nimmt mehr Wohnraum und ohne dass wir es wissen, geschieht schrittweise Heiligkeit durch seine Gegenwart, durch uns. Amen.